Ja, hallo und herzlich willkommen zur 41. Folge von OMR Takeaway. Mein Name ist Roland Eisenbrand, ich bin Chefredakteur bei OMR. Und bis vor kurzem habe ich hier mit meiner Kollegin Julia Gümbel gesessen und wir haben uns einmal in der Woche erzählt, was so der heiße Scheiß im Online-Marketing ist. Nun hat Julia OMR verlassen. Es gab jetzt zuletzt den Wunsch aus der Community, dass ich wieder einen oder eine Co-Host bekomme. Es gibt schon genug Interview-Podcasts, ist so ein bisschen der Tenor, auch aus dem Haus OMR. Haben hier David Reimann, Julia Schott und User 119-432-7092 bei Spotify unter der letzten Folge geschrieben. Vielen, vielen Dank für das Feedback. Ich freue mich immer sehr, von euch zu hören. Wir nehmen das auch sehr ernst und arbeiten gerade im Hintergrund noch am Konzept des Podcasts und an der Weiterentwicklung. Schickt mir immer gerne Feedback, was euch gut gefällt, was ihr euch erwartet. Wir lesen uns das alles durch. Die heutige Folge ist jetzt trotzdem noch mal ohne Co-Host. Da bitte ich um euer Verständnis. Und ich will heute gerne mal ein bisschen was anderes versuchen, nämlich eine monothematische Folge. Das soll jetzt nicht die Regel werden, aber ich bin auf ein spannendes Thema gestoßen, wo ich mir jetzt gerade in dieser Phase gerne die Freiheit nehmen will, das einmal ausführlicher zu beleuchten. Worum geht's? Es wird um den rasanten Aufstieg und den tiefen Fall einer der größten deutschen Influencer-Marketing-Brands gehen. Und ich glaube, jeder und jede von euch, der oder die bis vor 5 bis 10 Jahren größeren Influencerinnen gefolgt ist, kennt vermutlich so etwas wie das hier.
Das gibt's ganz, ganz selten bei Hello Body. Und zwar bekommt ihr 40% auf alles.
Zur Feier des Tages und auch zur Unterstützung dieses guten Zweckes gibt es heute einen mega coolen Rabattcode, und zwar Sonny Power. Damit bekommt ihr ohne Mindestbestellwert 50% auf alles.
Und zwar könnt ihr mit meinem Code CrazySarah, was ich richtig witzig finde, 60% sparen beim Und das gab es noch nie bei Hello Body zuvor.
An diesen Dingern ist man vor ein paar Jahren auf Instagram ja kaum vorbeigekommen. Hello Body war eine der Marken, die mit Influencer-Marketing in Deutschland so richtig groß geworden ist. Groß bedeutet, die waren Teil eines Unternehmens, das 2020 von Henkel zu einer Bewertung von 400 Millionen Euro übernommen wurde. Das war damals ein Riesendeal, hat große Wellen geschlagen in der Gründer- und Online-Marketing-Szene, hat aber offenbar nicht so gut funktioniert, weil Ende 2022 hat Henkel es schon wieder verkauft, und zwar an Grenion, ein Mannheimer Startup, das so mehrere kleinere Beauty-Brands im Portfolio hatte, die auch mit Influencer-Marketing aufgebaut waren. Und jetzt hat sich eben herausgestellt, dass Grenion offensichtlich mit Hello Body auch nicht so erfolgreich war, denn das Unternehmen befindet sich seit kurzem in einem vorläufigen Insolvenzverfahren. Und damit steht eben eine der größten und zeitweise wertvollsten deutschen D2C- und Influencer-Marketing-getriebenen Marken vor einer ungewissen Zukunft. Und deswegen will ich in dieser Folge einmal die Geschichte von Hello Body ein bisschen nacherzählen, weil es ja so ein bisschen Teil der deutschen Online-Marketing-Geschichte ist. Und ich denke, dass man da immer noch einiges von lernen kann. Euch erwarten also in dieser Folge Insights darüber, wie Hello Body enorm schnell, enorm groß und umsatzstark geworden ist, was da hinter den Kulissen passiert ist, warum es dann zu Problemen kam, woran die Marke letztlich möglicherweise gescheitert ist und was man daraus über den aktuellen Stand im Influencer-Marketing und der Creator-Economy lernen kann. Darüber will ich am Schluss mit der Expertin Sophia Schmidt von GetFit sprechen. Viel Spaß! Ja, ich habe es eben schon kurz angerissen. Am 1. Juni wurde durch das Amtsgericht Mannheim das Insolvenzverfahren bei der Grenion GmbH eröffnet, wegen Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung. Ich habe mir mal bei North Data die jüngsten Veröffentlichungen und Daten zur Grenion GmbH gezogen. Da sind die Insolvenzbekanntmachungen drin, aber auch die verfügbaren Bilanzen, eine sehr nützliche Plattform dafür. Dann habe ich gesehen, zum Jahresende 2024 standen in der Bilanz, also das ist die letzte Bilanz, die da verfügbar ist, Verbindlichkeiten von knapp 7 Millionen Euro, davon rund 5,5 Millionen Euro mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Wie hoch die Schulden von Grenion aktuell sind, ist jetzt nicht öffentlich bekannt. Was aber interessant ist, das Amtsgericht Mannheim hatte schon im April eingegriffen, also noch bevor da endgültig über die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens entschieden worden war. Und ich werde jetzt hier ein bisschen juristischer, weil das ja auch alles ein bisschen heikler ist, aber also damals wurden Sicherungsmaßnahmen angeordnet und ein vorläufiger Insolvenzverwalter eingesetzt. Da sollte verhindert werden, dass sich die Vermögenslage des Unternehmens weiter verschlechtert. Die Geschäftsführung durfte dann auch nicht mehr über das Unternehmensvermögen verfügen, also konnten sie nicht mehr darauf zugreifen. Offene Forderungen standen dann unter der Kontrolle dieses vorläufigen Insolvenzverwalters. Zahlungen, die eigentlich an Grenion gegangen wären, gingen dann nicht mehr an die Firma, sondern eben an den Insolvenzverwalter. Und bemerkenswert ist in dem Zusammenhang auch, dass eine Eigenverwaltung, bei der die Geschäftsführung stärker am Steuer geblieben wäre, vom Gericht nicht zugelassen wurde. Und die haben da unter anderem verwiesen auf Rückstände bei Zahlungen an Sozialversicherungsträger und nicht erfüllte Transparenzpflichten. Wer das nicht weiß, Kapitalgesellschaften müssen ihre Jahresabschlüsse veröffentlichen, damit GeschäftspartnerInnen, GläubigerInnen und andere Interessierte da zumindest so einen groben Einblick in die wirtschaftliche Lage bekommen können. Und offenbar ist Grannion dieser Transparenzpflicht, dieser Offenlegungspflicht nicht nachgekommen. Also für 2022 und 2024 soll da kein Jahresabschluss erstellt und übermittelt worden sein. Und die Geschäftsführer haben aber gesagt, ja, wir sind diesen Offenlegungspflichten nachgekommen. Und dann hat das Gericht, also war das einer der Gründe, warum das Gericht diese Insolvenz in Eigenverwaltung nicht zugelassen hat. Damit ist jetzt noch nicht irgendwie ein persönliches Fehlverhalten bewiesen, aber das liest sich schon so, als hätte das Gericht da Zweifel dran gehabt, dass die bisherige Geschäftsführung das Verfahren im Interesse der Gläubiger führen würde, heißt es da so schön. Ich habe auch versucht, mit Nick Miftari, der gemeinsam mit seiner Frau Fiola Mitgründer und Geschäftsführer von Grannion ist, Kontakt aufzunehmen, habe auch versucht, den vorläufigen Insolvenzverwalter zu erreichen. Bislang leider ohne Erfolg, aber ich habe versucht, meiner journalistischen Sorgfaltspflicht danach zu kommen. Ich habe mich dann ein bisschen umgeschaut. Die Website von Grannion ist schon offline. Unter den letzten Instagram-Posts von einigen der Marken, die zu Grannion gehören, das waren unter anderem Mai Rapunzel, Bitterliebe hat auch mal zu Grannion gehört, mittlerweile glaube ich nicht mehr, genauso wie Rosenthal, aber eben auch Hello Buddy. Und unter einigen Markenaccounts gibt es da Kommentare von Kundinnen, die schreiben, dass sie seit Monaten auf ihre Bestellung warten. Und da gibt es auch eben schon Vermutungen über eine Insolvenz. Und was ich auch bemerkenswert fand, auf der Website von Hello Buddy wird aktuell jedes Produkt für 5 Euro angeboten. Die Kosten, also haben vorher irgendwie 10 bis 20 Euro gekostet. Es wirkt schon sehr nach Ausverkauf. Soweit also die aktuellen News. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie konnte es so weit kommen? Und um die Frage zu beantworten, will ich einmal ganz weit in der Zeit zurückspringen. Zwei der entscheidenden Personen hinter Hello Buddy sind die beiden deutschen Unternehmer und Investoren Pascal Suter und Sebastian Merkhoffer. Pascal Suter war eine Zeit lang bei Bertelsmann früher und sollte da Startup-Beteiligungen entwickeln, hat unter anderem das Gaming-Portal Area Games betreut und ist auch selbst Serienunternehmer. Und der war mal zu Gast im Silicon Valley Update von meinem Kollegen Christian Bitzer, in der ersten Folge sogar. Und in dieser Folge erzählt er, wie er seinen Kompagnon Sebastian Merkhoffer kennengelernt hat. Und zwar war er im Jahr 2014 zurück an seiner alten Uni, der European Business School, EBS, für eine Veranstaltung. Und da wurde er dann eben von Sebastian Merkhoffer um Rat gefragt. Hört mal rein.
Der fragte mich, er sagte mir, ich habe jetzt eine Firma gegründet, aber ich habe auch ein Jobangebot und ich weiß nicht, was ich machen soll. Und dann habe ich gesagt, ja, was ist denn das für eine Firma? Und dann sagte er so, ja, also vor 6 Wochen hatte ich die Idee, Deutschland braucht eine Lifestyle-Tea-Brand. Und dann habe ich gedacht, oh Gott. Lifestyle Tea Brand. Erstmal trinke ich keinen Tee, wenn nicht Rum drin ist oder so. Und dann braucht Deutschland wirklich eine Lifestyle Tea Brand. Das war mir jetzt in dem Moment nicht so richtig intuitiv klar, warum. Und dann sagte ich, okay, gut, Lifestyle Tea Brand. Und wie ist da so der Status? Und dann sagte er, na gut, vor 6 Wochen hatte ich die Idee, 2 Wochen später hatte ich das Produkt gesourced und die Webseite programmiert und jetzt in den ersten 4 Wochen habe ich 11.000 Euro Umsatz gemacht. Und das erzählte er mir so ganz naiv, ohne sich groß was dabei zu denken. Aber mir war natürlich klar, dass es gar nicht so leicht ist, irgendwie erstmal so schnell zu agieren und dann auch noch so schnell Umsatz zu machen. Und dann blieb mir immer so kurz die Spucke. Da habe ich gedacht, uff, was ist denn da los? Und dann fragte ich, und warum kaufen das alle? Und dann sagte er, naja, ich gehe auf Instagram und da schaue ich nach schönen Frauen, dann schicke ich meinen Tee und dann machen die ein Foto und dann verkauft sich das.
Krasses Zitat. Also um das nochmal zu verdeutlichen, nach 4 Wochen irgendwie 11.000 Euro Umsatz zu machen, ist schon wirklich Wahnsinn. Vermutlich mit keinen oder minimalen Marketingkosten. Influencer-Marketing war damals ja noch irgendwie in den Kinderschuhen. Da haben manche vielleicht sogar Werbung gemacht, wenn sie nur das Produkt umsonst bekommen haben. Schon mal vorab ein kleiner Spoiler. Also hier ging es um die T-Marke Fitvia und dieses Treffen war 2014. Fitvia wurde 2019 für fast 50 Millionen Euro an Dermafarm verkauft. Also das war schon geschäftlich ein enormer Erfolg. Aber nochmal zurück ins Jahr 2014, dass sich der Erfolg von Fitvia mit Influencer-Marketing, der hat sich eben schon früh abgezeichnet. Und dann haben sich Merkhoffer und Suter zusammengetan und überlegt, dass sie dieselbe Masche eigentlich auch in anderen Produktkategorien aufziehen können. Dann haben sie ja gedacht, wir brauchen noch weitere personelle Unterstützung. Und Pascal Suter hatte schon davor im Jahr 2011 das Portal Arzttermine gegründet. Das war sowas ähnliches wie heute Doctolib und Yameda. Das hat er zusammen mit Björn Keune und Gennady Czerno gemacht. Und die hat er dann auch angesprochen, um diese Influencer-Marketing-Brands weiter aufzuziehen. Und Björn Keune war Anfang 2024 im OMR-Podcast und hat dort über diese Zeit gesprochen. Hören wir mal rein.
War Ende 2015. Und wir haben halt gesehen, ach krass, Influencer-Marketing, da passiert gerade was. Ja, da tut sich eine Opportunity auf, einen neuen Online-Marketing-Channel einfach zu bespielen. Und dann haben wir gesagt, okay, cool, wir sehen, dass das mit Tees funktioniert. Vielleicht können wir das in anderen Verticals halt auch hinbekommen. Haben einfach eine Longlist gemacht und haben gesagt, okay, was könnte denn gut funktionieren? Da kam halt Kosmetik und irgendwie Food Supplements raus und noch ein paar andere Sachen. Und dann haben wir das getestet. Brand überlegt, Brand zusammengebaut, zum Lohnhersteller gegangen, Produkte zusammengesteckt und das einfach mal rausgebracht und angefangen, über Influencer zu bewerben.
Ja. Ja, also ganz konkret haben sie dann die Invincible Brands gegründet. Am Anfang hieß es noch anders, aber später dann Invincible Brands. Und das waren drei Marken. Eben Hello Body, das war eine Hautpflegemarke. Dann gab es noch Banana Beauty, das war Make-up und Kosmetik. Und es gab auch noch Mermaid and Me, das war Haarpflege. Aber Hello Body ist dann, glaube ich, die größte Marke daraus geworden. Sie haben diese Produkte dann dem Zeitgeist entsprechend auf ihrer Website vermarktet, von wegen nur natürliche Zutaten, vegan, nicht an Tieren getestet, preislich alles im Premium-Segment. Ich glaube, eins der ersten Produkte war der Coco Glow, hieß das. Das war ein Kaffee-Kokos-Körperpeeling für 200 Gramm 20 Euro. Und das war im Grunde einfach irgendwie Kokos und Kaffee zusammengemischt, jetzt überspitzt formuliert, aber also schon ein stolzer Preis, 20 Euro. Warum war der Preis so hoch? Das hat natürlich zum einen die Marke begehrlich gemacht und es hat ihnen eine hohe Marge garantiert. Das hat ihnen aber auch ermöglicht, dass sie da hohe Rabatte vergeben konnten, zwischen 40% und 60%. Wir haben es am Anfang in dem Teaser gehört, da ist ja der Rabatt immer höher geworden. Und jeder Influencer, jede Influencerin bekam seinen oder ihren eigenen Code. Was war der große Vorteil oder der Effekt davon? Also der erste Effekt davon war, dass sie Kaufdruck erzielen konnten. Weil wenn du das siehst irgendwie auf Instagram zum ersten Mal, also in dieser Zeit, als die Leute noch nicht so als Influencer-Marketing gewöhnt waren, haben bestimmt viele gedacht, ja, so, boah, das ist ja so teuer und so günstig bekomme ich das jetzt nie wieder. Also Kaufdruck erzielen. Aber es hat ihnen auch ermöglicht zu attribuieren, nennt man das ja im Online-Marketing, also zu erkennen, welche Influencer den meisten Umsatz für sie machen, welche die treueste Community haben, welche am besten darin sind, ihre FollowerInnen davon zu überzeugen, Produkte zu kaufen. Und das haben sie systematisch aufgezogen und sind dann mit dieser Branche gewachsen. Auch da spricht Björn Keune im OMR-Podcast drüber.
Der spannendste Case ist mit Sicherheit jemand wie Sarah Harrison, die kennt man vielleicht noch. Das ist halt krass, so sind wir halt groß geworden, ja. Von dem ersten Deal, den wir mit ihr gemacht haben, bis zum letzten Deal hat sich der Preis verhundertfacht.
Für ihre Leistung? Mhm. Für einen Post am Ende? Mhm. Das heißt, der erste Post kostete, weiß ich nicht, 100 Euro?
Ja, ein bisschen mehr.
Und der letzte kostet dann irgendwie?
Waren fünfstellige Summen, ja.
Ja, Wahnsinn. Aber auch wenn die Preise steigen, hat sich das damals offensichtlich für die gelohnt, weiterhin mit den InfluencerInnen zusammenzuarbeiten. Und die haben da ein unheimlich schnelles Umsatzwachstum generiert.
Wir waren eigentlich nach 3-4 Monaten profitabel. Ich glaube, wir sind im Dezember 2015 live gegangen und ich glaube, im August 2016 haben wir, ich mag mich irren, aber ich glaube, wir haben eine knappe 500.000 Umsatz gemacht, profitabel.
Im Monat dann? Also das heißt im Jahr dann schon irgendwie, waren die über 10 Millionen?
Der weiß ich nicht mehr genau, weil es natürlich, Januar waren es noch 10.000 Euro. Ja. Der Ramp-Up war schon sehr steil, deswegen weiß ich nicht, ob es 10 Millionen waren, ich kriege es nicht mehr zusammen. Aber zweite Jahr waren 30 Millionen bei 20% EBIT. Und,
okay.
Ja, wir waren halt von Day One eigentlich profitabel. Und wir haben halt, was wir halt gemacht haben, ist, wir haben halt gesehen, okay, dieses Influencer-Game, das funktioniert. Und wir haben uns halt darauf brutal fokussiert und einfach extrem schnell ausgebreitet. Wir sind innerhalb von 6 Monaten in 3-4 Länder gegangen, ja, und einfach schnelle Ausbreitung, Fokus auch nur auf Influencer, die maximal gut executen, früh einloggen in Verträge, uns da einfach ausbreiten. Ne?
Also ich bin auch nicht Unternehmer, aber ich meine schon einordnen zu können, dass das wirklich ein wahnsinniger Erfolg ist. Also in dieser Geschwindigkeit zu wachsen, in diese Umsatzhöhen, dann gleich nach 6 Monaten in andere Märkte reinzugehen, ist wirklich Wahnsinn und hat einfach auch damit zu tun, dass Influencer-Marketing in dieser Zeit neu war und dass es super gut funktioniert hat, dass die das frühzeitig erkannt haben und einfach mit diesem Kanal gewachsen sind. Wirklich der reine Wahnsinn. Und wie Björn Keune dann im OMR-Podcast erzählt, haben die 2017 schon 30 Millionen Euro Jahresumsatz gemacht Und 2017 erfolgte dann eben der erste Exit, also ein Teil-Exit. Die haben dann, die Gründer haben einen Teil ihrer Anteile verkauft an ein Private Equity Unternehmen, Capital D heißt das. Also da haben sie schon zum ersten Mal ein bisschen ausgecashed und Kohle gemacht. Mein Eindruck ist, dass in dieser Zeit aber auch schon anfing, dass diese Überpräsenz von HelloBody, weil man hat das wirklich überall gesehen. Und mein Eindruck ist, dass die Leute da schon dann langsam genervt waren, davon zumindest manche. Und es gab dann eben auch kritische Reaktionen, unter anderem von Leon X Skincare, dieser Hautpflege-Influencer, der auch schon im OMR-Podcast war, sehr hörenswerte Folge. Ja, es war ein paar Jahre nach der Übernahme, aber der hat 2019 einen Post über HelloBody geschrieben. Also er ist offenbar von seiner Community häufiger nach HelloBody gefragt worden und schreibt dann: Um es kurz und schmerzlos zu machen, diese Marke lebt vom Influencer-Marketing, nichts Verkehrtes, aber ist einfach sehr teuer für keine Wirkstoffe, absolute Basic Ingredients und von den eventuell wirksamen Bestandteilen ist immer unter 1% drin. Und weiter unten schreibt er dann: Ich zu meinem Teil kann keinem etwas empfehlen, gibt dafür zu viele gute Produkte, welche ohne Duft kommen und sogar Wirkstoffe enthalten, welche wirken können. Also er stellt ihnen kein gutes Zeugnis aus, aber offenbar bremst das jetzt das Wachstum von HelloBody auch nicht aus oder den Erfolg. Denn im Jahr 2020 wird die Invincible Brands Group, also diese drei Marken, werden von Henkel übernommen. Ja, ich zitiere mal aus der Pressemeldung zu diesem Deal. In den letzten 12 Monaten, Stand Juni 2020, haben die Geschäfte einen Gesamtumsatz von rund 100 Millionen Euro erzielt und rund 180 Mitarbeiter beschäftigt. Also, ist nochmal weiter gewachsen. Die drei D2C-Marken verzeichnen mehr als 1,5 Millionen aktive Kunden und werden den digitalen Fußabdruck von Beautycare deutlich stärken, schreibt Henkel da. Und einer, der für den Deal mitverantwortlich war, ein Vorstandsmitglied von Henkel, Jens-Martin Schwärzler, ist dann da persönlich zitiert: Mit dieser Akquisition werden wir unser Portfolio mit schnell wachsenden Premium-Marken in attraktiven Kategorien stärken. Durch 1-zu-1-Beziehungen mit Konsumenten werden wir wertvolle Einblicke erhalten, die uns dabei helfen werden, relevante Innovationen für das gesamte Markenartikelgeschäft zu entwickeln. Ja, also so las es sich in der Pressemitteilung. Offensichtlich war das Ganze dann aber doch nicht so ein Selbstläufer, wie sich alle Beteiligten das erhofft haben. Es war nämlich offenbar so, dass da dann doch die Startup-Kultur und die Konzernkultur zum einen aufeinander geprallt sind, was ja schon immer mal eine schwierige Kombination sein kann. Aber offenbar auch so, dass das nicht nur dieses Konzern- und Startup-Thema war, sondern auch das Thema Sales und Produkt. Also HelloBody war eine Sales-Maschine, einfach durch Influencer-Marketing enorm und war da enormer Sales-Druck auf dem Kessel, aber die Produkte waren offenbar nicht auf demselben Niveau und auch die Marke nicht. Genau dazu hat sich auch Björn Keune im OMR-Podcast geäußert.
Wenn du 5 Jahre die Company baust mit der Ausrichtung, okay, schnelle Marketing-Execution, das drehst du halt nicht in 3 Monaten hinzu, wir brauchen ein exzellentes Produkt mit einer exzellenten Marke und Sales ist weniger wichtig, das war eine Sales-Organisation. Und die kann man umbauen auf eine Produktorganisation, aber halt nicht von heute auf morgen, das dauert einfach. Mhm. Und das war natürlich sehr, sehr anstrengend, ja.
Und die Zeit gab es einfach nicht, das umzubauen?
Genau, die Zeit gab es nicht. Ja, wir haben halt krass gefightet so, ja. Haben halt versucht, alles, was irgendwie möglich ist, noch zu machen. Aber
der Umsatz ist dann richtig eingebrochen, so?
Umsatz ist stark runtergegangen. Und dann war es halt auch noch, was halt dann dazu kam, so ein bisschen war, dass halt Henkel auch die Ausrichtung verändert hat. Ja, sie haben das im Consumer-Geschäft, haben die Geschäftseinheiten zusammengelegt, dadurch haben sich Ansprechpartner gewechselt und so. Und letzten Endes war dann auch die Entscheidung vom Vorstand, so eigentlich D2C jetzt in der Form wollen wir anders weiterführen. Deswegen passt eigentlich so dieses Marken- und Produktkonstrukt, was wir da haben, nicht mehr perfekt zu uns. Und dann war der Auftrag, nochmal zu gucken, ob wir es am Markt verkaufen können. Und dann ist die Company verkauft worden an Crenion.
Ja, also wie Björn Keune sagt, schon Ende 2022, also nach weniger als 1,5 Jahren, ist Invincible Brands wieder verkauft worden an Crenion. Bevor ich jetzt zu Crenion komme, nochmal ein kurzer Schnipsel aus einer OMR-Podcast-Folge mit Leon X Skincare. Der hat nämlich später dann auch nochmal über Invincible Brands und HelloBody gesprochen. Und es klingt ein bisschen so, als hätte er da Insights darüber, wie happy Henkel mit diesem Deal nachhinein war. Und zwar war es so, dass Olli Pocher sich dann irgendwann wegen dieser ganzen Influencer-Deals, dieser ganzen Influencer-Rabattaktion über HelloBody lustig gemacht hat. Der hat ja im in der Corona-Krise viel live gestreamt und hat da immer auf Themen und Personen draufgehauen, weil es natürlich auch immer auch Aufmerksamkeit und Reichweite sichert. Und weil er gesehen hatte, dass Leon sich nicht so positiv über HelloBuddy geäußert hat, hat er ihn dann in seinen Livestream eingeladen. Und in diesem Teil des OMR-Podcasts spricht Leon über diesen Livestream, spricht aber eben auch über den Invincible Brand Steel von Henkel. Hören wir mal rein.
Wir haben dann gestreamt, weil er hat gefragt, die Leute haben geschrieben so, ey, weil er sich über HelloBuddy lustig gemacht hat.
Aha. Die damalige also, Influencer-Marke.
Die. Und auch, egal wie cringe.
Weil er an Henkel verkauft, ne?
Und Henkel wieder verkauft.
Ja, genau.
Ja, und Henkel warnt auch. Henkel warnt, jeden kauft keine Influencer-Marke. Mhm. Also, natürlich nicht, sondern eine andere Marke. Aber es war auch ein Flop. Was haben die bezahlt? 320 Millionen?
Ja, sehr viel Geld, ja.
Sehr viel Geld und es ist komplett gefloppt. Es ist wirklich gegen die Wand gedonnert.
Also offensichtlich war Henkel da mit dieser gesamten Aktion im Nachhinein nicht so happy. Dann ist HelloBuddy und Invincible Brands sind von Granyon übernommen worden. Granyon, da ist Pascal Suter auch Gründungsinvestor gewesen. Das ist eben so eine kleine Startup- oder D2C-Markenholding aus Mannheim. Das ist die Gründerin Fjola Miftari. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Die hat mit so Haaröl angefangen aus eigener Betroffenheit, weil die da Probleme hatte. Mayra Punzel hieß das. Die anderen hatten später noch andere Marken im Portfolio und haben dann eben HelloBuddy und die anderen beiden Marken übernommen. Zu welchem Preis ist unbekannt. Wenn ich jetzt mutmaßen sollte, würde ich davon ausgehen, dass der Preis sehr, sehr viel niedriger war als das, was damals Henkel gezahlt hat. Wie gesagt, das ist reine Spekulation, aber ich würde denken, das war im niedrigen zweistelligen, vielleicht sogar im einstelligen Millionenbereich, was da gezahlt worden ist. Wie gesagt, reine Vermutung, ich habe keine Ahnung, das ist jetzt rein spekulativ. Und Granyon hat dann diese Marke ins Portfolio übernommen und hat versucht, die neu zu beleben. Einer der Schritte, den sie damals übernommen haben, war, dass sie versucht haben, HelloBuddy in den Handel auch zu bringen, weil bis dahin war HelloBuddy eine reine D2C, also Direct-to-Consumer-Marke. Die konnte man nur online kaufen und sie haben es dann versucht, bei Müller in den Handel zu bringen. Das ist ihnen auch gelungen. Da haben sie, glaube ich, ein bisschen die Preise reduziert. Aber offensichtlich hat es auch bei ihnen nicht so richtig gut geklappt, HelloBuddy in die Erfolgsspur zurückzubringen. Sie wollten dann, dass diese Information ist mir zugetragen worden, die Marke Ende 2025 wieder verkaufen. Und zwar ist mir damals ein Verkaufsprospekt von der Hamburger M&A-Beratung Redwood Partners zugespielt worden, wo eben HelloBuddy zum Verkauf ausgeschrieben wurde. Und damals soll sich der Umsatz des Unternehmens, also das war die Vorhersage für das Jahr 2025, auf 3,35 Millionen Euro belaufen haben. Das EBITDA von Januar bis September 2025 auf 612.000 Euro. Also das ist ja schon von den Umsätzen von damals weit entfernt. Und ich habe damals auch bei Granyon angefragt wegen diesem versuchten Verkauf. Das haben sie damals nicht kommentiert. Offensichtlich ist der Verkauf aber gescheitert, weil sie ja jetzt immer noch zu Granyon gehören und jetzt Teil dieser potenziellen Insolvenzmasse sind. Also, das ist der aktuelle Stand von HelloBuddy und Invincible Brands. Stehen da vor einer sehr ungewissen Zukunft. Und ich habe gedacht, an dieser Stelle, lass doch noch einmal mit einer Expertin sprechen. Und ich verfolge in der letzten Zeit Videos von Sophia Schmidt auf TikTok und auf Instagram. Die hat dort einen Account, der nennt sich Founders POV. Sophia ist bei GetFit. Das ist ein Unternehmen, das bietet Fitness-Influencerinnen an, dass sie für die Fitness-Apps erstellen. Also sie haben quasi so eine White-Label-Lösung, also eine ungebrandete Lösung, die sie an Fitness-InfluencerInnen verkaufen. Dann können die da ihren Namen draufpappen und können das an ihre Community verkaufen. Und da ist sie Mitgründerin. Und sie beschäftigt sich in ihren Videos sehr viel mit Creator-Brands, mit der Creator-Economy. Kennt sich da sehr gut aus. Ich nehme da immer wieder interessante Sachen mit. Deswegen empfehle ich die Accounts hier auch sehr gerne aus vollstem Herzen. Und deswegen habe ich aber auch Sophia eingeladen, einmal über die Geschichte von HelloBuddy zu sprechen, was da möglicherweise falsch gelaufen ist. Hört mal rein. Ja, Sophia, du kennst dich ja mit der Creator Economy, mit Influencern und allem, was damit zu tun hat, sehr gut aus. Warum glaubst du, ist es nicht gelungen, HelloBody in die Erfolgsspur zurückzuführen?
Also ich glaube, dass da ganz früh oder dass da ganz früh das falsche Fundament gelegt wurde. Einfach mit wir versuchen eine Marke oder eine Produkte möglichst schnell hochzuskalieren über ganz viele verschiedene Influencer, teilweise vielleicht auch sehr willkürlich ausgewählt, Hauptsache sehr präsent auf Social Media, schnelles Wachstum, man hat die Marke nicht so im Blick, sondern einfach Performance-Zahlen. Und dann, was natürlich auch Performance treibt, weil die Kunden, Konsumenten halt so irgendwie gestrickt sind, hohe Rabatte, war da, glaube ich, auch von Anfang an so Teil des Geschäftsmodells, das sehr viel Wachstum gebracht hat, aber letztendlich dann auch die Marke immer weiter in einen Bereich gedrängt hat, dass die Marke halt als Influencer, klassische Influencer-Marke, Instagram-Marke wahrgenommen wird, trashy, dass natürlich die Konsumenten auch irgendwann dann auf den Trichter kommen, Moment, wenn das immer 50%, 60%, 70% rabattiert ist, dann kann ja der Preis oder der Wert gar nicht so hoch sein. Und wenn man dann jetzt war ja der Fokus stark auch auf den Handel, in die Drogerie zu gehen. Dafür wurden die Preise angepasst. Da wurden dann auch Kooperationen in die Wege geleitet von Creatoren, die das auch so erklärt haben. Die Produkte gibt es jetzt in der Drogerie. Die Preise wurden angepasst. Die Qualität ist aber die gleiche. Aber das, was das natürlich als Message sendet, ist die Qualität oder so, ne, war der Preis mal viel zu hoch für die Qualität. Also klar, erstmal schön, die Qualität ist gleich geblieben, aber so der Preis wurde angepasst. Aber du musst natürlich dieses Modell fahren, um im Handel zu bestehen. Und die Produkte sind im Handel aber immer noch im Vergleich zu anderen Marken vielleicht etwas höher, weil du natürlich dann im Handel gleich so regalweise Produkte hast in den unterschiedlichsten Preiskategorien. Und dann da zu bestehen, wenn du so viel Konkurrenz links und rechts hast, ist eben auch nicht so einfach. Und ich könnte mir vorstellen, dass HelloBody über Jahre schon Kunden und auch irgendwie Newsletter-Verteiler, Follower und so weiter aufgebaut hat. Aber die Frage ist, sind das halt wirklich treue Kunden? Sind das wirklich Kunden, wo dein Produkt Teil der Routine geworden ist, dass die Kunden immer wieder auch dein Produkt nachkaufen, oder waren das halt viel so Impulskäufe, weil es halt einfach 60% gab und ich das eine Zeit lang irgendwie mal bei jedem Influencer gesehen habe. Und dann muss man vielleicht sich eingestehen, okay, ich habe vielleicht eine Zeit lang starke Zahlen gefahren und ich habe vielleicht auch so ein bisschen Legacy-Zahlen, die stark aussehen, aber eigentlich habe ich nicht wirklich eine funktionierende Marke und vielleicht auch nicht funktionierende Produkte. Und vielleicht ein Thema, was auch noch dazu kommt, was dann vielleicht auch viele nicht auf dem Schirm haben, ist auch noch ein Team. Du brauchst natürlich auch immer noch ein starkes Team, das auch irgendwie mit Leidenschaft die Firma weiter vorantreibt, die Marke weiter vorantreibt. Also ich glaube, wenn man da mal so ein bisschen Recherche macht zu HelloBody, da kamen relativ viele Punkte zusammen, dass da nicht so ein solides Fundament da war, die Marke erfolgreich weiterzuführen.
Das heißt, diese Strategie mit den Rabatten war einfach zu kurzfristig gedacht und hat nicht funktioniert, damit wirklich eine nachhaltige, gut funktionierende Marke aufzubauen. So.
Ja, du erziehst dir letztendlich deine Kunden. Also wenn ich immer Rabatt anbiete, dann sind meine Kunden schon so erzogen, dass sie den Rabatt wollen und sonst nicht kaufen. Und bei vielen E-Commerce-Marken ist ja auch, oder D2C-Marken, Online-Marken ist ja die Realität auch oft, auf den ersten Kauf sind die noch nicht profitabel. Das heißt, die brauchen Wiederkäufe, um überhaupt profitabel zu sein. Und dann ist halt die Frage, wenn du jetzt einen Neukunden mit einem tollen Lockrabatt von 60% eingekauft hast, kauft er dann ohne diesen großen Rabatt halt immer wieder, oder geht er dann zur nächsten Marke, die dann auch den flashy Rabatt anbietet? Also Personen, die bei der Gründung von HelloBody dabei waren, waren unter anderem auch bei Fitvia beteiligt. Vielleicht kennst du die Marke auch noch, die mit Tees groß geworden sind. Die gibt es inzwischen nicht mehr. Und auch Oceans Apart. Ich würde sagen, das ist so ein bisschen so ein sehr ähnliches Playbook und auch interessant dann zu sehen, dass da tatsächlich dann auch sehr ähnliche Personenkreise involviert waren. Und was ich sehr spannend fand, weil Oceans Apart ist ja inzwischen Teil von Snox. Und der Johannes Kliesch hat bei euch auf der UMR-Bühne tatsächlich dazu auch mal so ein bisschen Erfahrungen geteilt. Das fand ich sehr interessant, dass er festgestellt hat, dass es doch gar nicht so einfach ist, Kunden, die so einen Dauerrabatt gewöhnt sind, wirklich in Höhe von über 50%, die mal auf einen Rabatt zu bringen, der irgendwo vielleicht bis maximal 20% geht, dass du wirklich mal die Chance hast, eine Marke profitabel aufzubauen oder nicht so stark ins Minus gehst beim ersten Kauf. Das fand ich sehr interessant, wie offen er das auch teilt und auch interessant, dass er die Marke, dass er in der Marke noch einen Wert sieht, dass er sie übernommen hat. Und vielleicht ein anderes interessantes Beispiel, der Podcast ist schon Jahre her, aber die CEO von Fitvia, nachdem Fitvia von einem Pharmakonzern übernommen wurde, war bei Baby Gut Business im Podcast und die haben zu dem sehr catchy Titel gesprochen, How to Recycle a Trash Brand. Also im Grunde so, was macht man jetzt eigentlich, wenn, ähnlich wie ja auch bei Hello Buddy mit Henkel, dann mal zeitweise einen sehr großer professioneller Käufer kommt und da natürlich irgendwie einen Wert sieht, aber auch sagt, okay, wir müssen jetzt doch nochmal irgendwie was umdrehen, weil so wie ihr es aufgebaut habt, funktioniert es nicht. Und da haben die dann eben auch genau diese Themen besprochen. Wie kommt man sukzessive von diesen dauerhaft hohen Rabatten weg? Und genau, die haben dann auch eben darüber gesprochen, dass sie einfach die normalen Preise angepasst haben nach unten. Weil natürlich, wenn du hohe Rabatte machst, hast du natürlich den Ankerpreis auch schon mal ein bisschen höher gesetzt. Das heißt, sie haben dann, weil ich glaube auch bei Fitvia war Handel ein Thema, dann einfach auch den Normalpreis nach unten korrigiert. Aber meiner Meinung nach ist das Kind da schon in den Brunnen gefallen. Mhm. Wenn du irgendwie über Jahre dieses, jeder kriegt unsere Produkte, egal wie trashy die Person ist, Hauptsache die Person hat Aufmerksamkeit und Reichweite. Also auch bei Hello Buddy fand ich sehr interessant, von Leonie Hanne, einer Luxus-Fashion-Influencerin, bis irgendwelche Trash-TV-Stars hatte irgendwie jeder diese Produkte beworben. Und das macht es natürlich irgendwie auch für den Konsumenten so ein bisschen schwierig. Für was steht jetzt diese Marke? Ja, also was ist eigentlich der Markenkern? Was ist das Fundament?
Ja, du beobachtest diese ganze Szene ja sehr genau. Welche Marken gelten denn aktuell im Influencer-Marketing und in der Creator-Economy als die Speerspitze? Welche sind da aktuell erfolgreich? Und vielleicht auch, wie unterscheiden sich deren Strategien von der von Hello Buddy?
Also ich glaube, die Marken, die heute erfolgreich bei Social Media sind oder die das ein bisschen nachhaltiger aufbauen, die legen auch einen großen Fokus auf ihre eigenen Organic-Kanäle, dass es nicht so ist, wenn kein Influencer mehr bucht, passiert nichts mehr, sondern ich habe wirklich auch eigene Kanäle, die ich mir Schritt für Schritt aufbaue, die ein starkes Sprachrohr sind. Das heißt, ich mache mich nicht mehr so abhängig, dass Creator posten. Dann, was ja auch so ein Trend ist, ist, dass auch Teil des Gründerteams entweder vorher schon Creator waren oder sich quasi parallel eben auch eine Reichweite aufbauen dann eben auch da nochmal ein Sprachrohr haben. Und das schafft natürlich auch schon mal deutlich mehr Vertrauen, weil du dann wirklich einen Einblick in so die Welt einer Firma irgendwie auch bekommst. Ja, und Dann, ich glaube, bei der Auswahl der Creator ist es eine gute Mischung aus vielleicht reichweitenstarken Creatern, aus Performance, also gut Performance bringenden Creatern, aber auch immer wieder Gesichter, die wirklich so Trust haben. Also eine Marke, die ich finde, die es sehr gut macht, ist Glow25. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die machen ja Kollagenpulver und so, ich finde, die haben einen ganz guten Mix an, auf der einen Seite mit Creatern arbeiten, auf der anderen Seite machen die eben auch starkes Performance-Marketing dabei eben auch wirklich so, dass es zur Marke immer passt. Also ich finde die Marke sehr stark und jetzt holen sie auch vermehrt, also jetzt mit Sarah Jessica Parker ja auch wirklich so, wow, okay, da kommt jetzt aus den USA so ein starkes Gesicht dazu, aber auch mit Katja Burkhardt, die da ja, glaube ich, den Podcast hostet. Das sind dann so Elemente, so dass passt dann auch zur Zielgruppe, ja, die, glaube ich, dort auch ein bisschen älter ist. Und dann ist das ein ganz guter Mix, der eben auch langfristig durch so eigen auch Longform-Formate wirklich viel Vertrauen schafft. Und damit baust du dir genau diese Marke auf, die dann, glaube ich, diesen anderen schnelllebigen Geschäftsmodellen halt fehlt.
Ja, vielen Dank an Sophia für die Insights. Ich fand das sehr aufschlussreich. Nochmal der Hinweis an euch, folgt ihrem Account Founders POV, kann man immer was lernen. Super interessant. Ich hoffe, ihr konntet auch in der heutigen Folge was lernen. Und ich hoffe auch, dass sich alle Beteiligten fair dargestellt fühlen. Ist mir ganz wichtig. Ich will mich da nicht irgendwie lustig machen, auf niemanden draufhauen. Eine Insolvenz ist nie schön für alle Beteiligten. Da stehen immer persönliche Schicksale dahinter. Mir ging es darum, diese Geschichte einmal aufzurollen, weil ich finde, es gehört zur deutschen Online-Marketing- und Startup-Geschichte, wie gesagt. Wenn ihr es gut fandet oder auch wenn ihr es nicht gut fandet, schreibt mir gerne, hinterlasst uns eine Bewertung, abonniert gerne den Podcast, falls ihr es noch nicht getan habt, empfehlt uns weiter. Und ja, ansonsten hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Bis dann!
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.